Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Höhenflug, unserem Abenteuer auf dem Pfaden der Gemsen. Es folgt jetzt so der Abschluss-Redebeitrag zu unseren zwei Nächten draußen in den Alpen und noch einen Kurzbeitrag, nachdem wir dann schon zu Hause angekommen sind, um dann die Trilogie zu vollenden und im dritten Teil unsere Ergebnisse der Recherche, der Nacharbeit mitzuteilen. Und da gab es einiges zu korrigieren. Also eine ganz wichtige Korrektur, die ich gleich mal vorwegnehmen möchte. Denn ein Teil der Blicke in die Bücher, den haben wir schon hinter uns. Und zwar sind die Feuersalamander auch teilweise lebend gebärend, wie fast alle Salamander. Die legen keine richtigen Eier, sondern die meisten Salamander legen im Wasser dann schon Larven, die aber noch über ihre Kiemen atmen. Und damit beendete ich ja den letzten Podcast, den ersten Teil, mit der Beobachtung dieser ganzen Larven in diesem schmalen kleinen Bergpfuhl, den wir da gefunden haben. Und diese ganzen kleinen Larven, die hatten auf jeden Fall Kiemen. Also das waren definitiv keine Alpensalamander, denn die sind tatsächlich lebend gebärend. Das heißt, die kommen auf die Welt und atmen sofort über ihre Lunge und sind unabhängig von Oberflächenwasser. Der Feuersalamander wiederum nicht. Der legt über Kiemen atmende Larven. Und genau das haben wir dort gesehen. Also war da dieser Pfuhl voller kleiner Salamanderlarven. Es waren auf jeden Fall Salamanderlarven, aber es waren keine Alpensalamanderlarven, sondern Feuersalamanderlarven. Höchstwahrscheinlich, weil ein anderer Salamander fällt mir nicht ein, der da oben vorkommen könnte. Also faszinierend. Und da gibt es einige Sachen, die wir noch aufgedeckt haben oder korrigiert haben. Oh, ich scheine die eine Kuh hier so ein bisschen zu nerven. Und im Hintergrund hört man noch den Zug, während ich schon wieder auf so einer kleinen Anhöhe sitze. Die Berge rufen laut und kräftig. Und ich jetzt gerade die letzte halbe Stunde ein tolles Schauspiel beobachten konnte. Ich blicke gerade auf zwei Rehe, die noch im Elsen sind. Einen drittes Reh ist gerade im Wald verschwunden und zwei Rehe liegen so ungefähr 80 Meter vor mir im taunassen und regennassen, des Regens der letzten Nacht, nassem Gras. Und es war faszinierend zu beobachten. Ich sah unten vom Hof schon auf so einer Anhöhe die ein paar Rehe esen. Und dann begann sowas wie so eine Hetzjagd. Das war, ja, es war schwer zu sehen, wer jagt hier eigentlich wen. Also wird hier getrieben oder wird hier gezogen? Ist das vordere Tier das, was den Takt angibt, oder ist das hintere Tier das, was den Takt angibt? Und über Literatur und viele Beobachtungen von anderen Leuten war es klar, wir sind mitten in der Blattzeit, also in der Hochsaison der Paarungszeit der Rehe. Und was ich dort beobachten durfte, war das Liebesspiel zweier Rehe. Und das dritte Reh war wahrscheinlich das Schmalreh oder das Kitz. Für den Kitz war es mir ein bisschen zu groß von diesem Jahr. Also wahrscheinlich eher ein Schmalreh vom letzten Jahr. Also das Kitz, das stand da so mittendrin und die anderen beiden Rehe haben sich um dieses Kitz herum gejagt und sind immer wieder gerannt und angehalten, immer wieder gerannt und angehalten und verschwanden dann im Wald für, glaube ich, den intimen Moment, denn vorher gab es so bisschen Veränderung im Jagdverhalten oder im Treib- oder Zugverhalten, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Denn der Abstand hat sich stark verringert. Also es gab eine große Nähe. Den endgültigen Moment der Nähe, den haben sie dann wahrscheinlich im Wald vollbracht. Denn als sie wieder rauskamen, gab es noch ein kurzes Hin und Her und dann gab es eine Zeit des Äsens, bis sich dann eins der beiden Rehe hinlegte und kurz darauf das zweite. Das erste hat sich jetzt nochmal umplatziert, nochmal aufgestanden und nochmal ein Stück näher ran. Und das Ganze wirkt sehr, ja, es wirkt fast vertraut und sehr liebevoll, so das Band zwischen ihnen. Und da wäre er wieder, der Raum dazwischen, wo im Raum darüber hinaus oder vor und nach dem Raum des Dazwischens das Schmalreh einfach so ihr Ding gemacht hat, die ganze Zeit am Äsen war und hier und da leckere Kräuter geholt hat und zwei weitere Rehe auftauchten am Rand. Also, da ist da wieder der Raum dazwischen und darüber hinaus. Es wirkt so ein bisschen, als ob dieses sogenannte Treiben, wodurch dann eine schöne Spur auch entsteht, der sogenannte Hexenring, wenn die Ricke vor dem Bock davonläuft und immer wieder anhält, dann hält der Bock an, die Ricke läuft weiter, der Bock läuft weiter, die Ricke hält an, als ob sie so seine Fitness testet und schaut, ist das der richtige Genpool, mit dem ich mich verpaaren möchte. Und jetzt, als sie wieder aus dem Wald herauskam, dieses traute Beieinanderliegen und Wiederkäuen, wirkt wirklich so wie ein Moment der Regeneration nach einem anstrengenden Akt. Und beide liegen jetzt da und chillen ihre Base, würde ich mal sagen. Ja, ein sehr schönes Bild. Also viel Spaß beim zweiten Teil von unserem Podcast Höhenflug und freut euch auf den dritten Teil, wo wir einiges korrigieren, richtigstellen, ergänzen und wollen und neue Fragen aufwerfen. Bin mal gespannt, wohin uns der Höhenflug treibt. Oh, jetzt fangen die Kühe an zu schreien. Ich glaube, ich muss hier weg. Also, viel Spaß beim Hören. Ja, das kann ich mir jetzt noch nicht nehmen lassen. Auch auf die Gefahr hin, dass es etwas knistert und rauscht. Näher ich mich jetzt mal hier zwei jungen Bullen. Während neben mir Ricke mit Schmalreh in den Wald zieht, das sind die beiden, die nicht beim Liebesspiel beteiligt gewesen sind. Und wenn ihr genau hinhört, da war sie, die berühmte Kuhglocke. Und man kann am Klang der Glocke heraushören, in welchem Landkreis wir uns befinden. Also ihr müsst genau hinhören, wenn eine von den drei Kühen, die steht, sich noch mal ein bisschen bewegt und das Stellen ihrer Glocke ertönen lässt. Mal schauen. Na, magst du noch einmal? Da, ja. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, die Fliegennerven, ne? Oh ja, laut, ja, ja, ja. Also natürlich völliger Quatsch, am Klang der Glocke den Landkreis zu erkennen. Das war Philosophenlatein. Trotzdem ein herrlicher Klang, wunderbar. Also, jetzt geht's aber los. Ja, ist unser zweiter Morgen hier. Und ich hatte heute Morgen um 5:30 schon so einen wunderbaren Redeschwall. Und habe danach dann festgestellt, dass ich vergessen habe, den Aufnahme-Button zu drücken. Ich versuche das nochmal in den Grundzügen zu wiederholen. Also gestern blieb es dann bei dieser einen Aufnahme noch, die sogenannte Momentaufnahme, wo wir feststellten, dass wir doch keine Steinböcke sind und uns entschieden haben, umzukehren, weil der Weg nicht besser wurde. Er wurde auf dem Runterweg nicht wirklich besser. Also es ist schwer einzuschätzen. Auf jeden Fall war es erstmal vom ersten Eindruck die bessere Wahl. Und wir blieben auf Gemsen- und Steinbockpfaden. Also irgendwie waren wir denen auf der Spur, waren immer bei ihnen, immer nah bei ihnen dran. Wir haben sie teilweise dann richtig nah, also 20 Meter vor uns gesehen oder so. Und haben unseren zweiten Aufstieg, wir mussten dann absteigen erstmal in so ein Tal und dann wieder aufsteigen, haben wir uns so ein bisschen verkalkuliert. Wir hätten einfach, wir sind mit Karte gelaufen, ohne GPS, und hätten noch einen kleinen Ticken weiterlaufen müssen. Jedenfalls war es ein sehr anspruchsvoller Gamsaufstieg mit Geröllfeldern, mit dicken kleinen Steinlawinen. Einen musste ich dann mit dem Arm abwehren, wo dann klar war, okay, wir queren die Felder jetzt nur noch einzeln. Und es war nicht wirklich ein Feld, sondern es war eher in so einem Geröll. Der ganze Stein hier ist sehr brüchig und geröllig und es war in so einem Kamin drin. Da mussten wir jeder einzeln dann da hochlaufen. Das hat alles ein bisschen Zeit gebraucht. Dann die Latschen und Schritt für Schritt auf der Suche nach diesem Wanderweg, um dann auf so ein kleines Plateau zu kommen, wo gerade Liegeflächen waren. Und im letzten Sonnenlicht haben wir dann unsere Suppe genossen, bevor wir todmüde ins Bett gefallen sind. Und da war nichts mehr mit aufnehmen. Aber dieses Gefühl von eingewaldet, oder das hat ja der Baptiste Morisot geprägt, dieses Wort, das wir jetzt häufig benutzt haben in den letzten 2 Jahren. Und mir kommt immer wieder so dieser Begriff einwilden. Nicht ein Wildern, sondern ein Wilden. Aber das ist noch nicht ganz fertig, weil ich bin eingewildet. Klingt für mich noch nicht so ganz stimmig. Auf jeden Fall arbeitet das in mir. Vielleicht da doch ein anderes Wort draus zu machen, weil uns der Begriff Wildnis viel beschäftigt. Und überhaupt auch zu dem Format, das wir hier jetzt gewählt haben für unsere Tour. Da werde ich im Nachklang nochmal was zu sagen. Nur jetzt erstmal zu den Erlebnissen, die wir noch hatten. Da war die eine Situation auf jeden Fall sehr prägend, wo wir definitiv eine Pause brauchten. Unsere Füße haben nach Pause geschrien. Und wir haben dann sind zum kleinen Bachlauf gefolgt beim Weg nach unten, der sich in so einen kleinen Canyon verwandelte, wo ich eigentlich Mauerläufer gehofft hatte zu treffen. Das sind wunderbare rot-schwarze Vögel, die die besten Kletterer unter den Vögeln sind, würde ich sagen. Hervorragende Tiere, aber leider nicht. Aber wir hatten dort, nachdem wir ein bisschen strukturelle Umbaumaßnahmen getroffen hatten, hatten wir dann so eine wunderbare Badewanne mit eingebautem Whirlpool und Dusche eingerichtet, konnten uns endlich erfrischen und zusammengekauert am Hang. So eine kleine Mittagspause, für mich eine passive, für die Jungs eher eine aktive Pause. Die haben weiter Staudämme gebaut und sich um das topografische Geschehen dort gekümmert, um die Wasserumleitung, ja, die Zentralisierung der Wasserkraft in diesem kleinen Bergbach, und eine sehr erholsame Pause verbracht. Und wenn du aus diesen klitschnassen Klamotten dann aussteigst, das ist doch so eine Wohltat, nach so einem frischen Bad in frische Sachen reinzusteigen und sich dann da drin zu erholen. Und während unsere nassen, schweißnassen Sachen dort ausgebreitet lagen, kamen unsere Alpendunkelfalter wieder. Die haben wir umbenannt in die, wie haben wir sie genannt, die Vorderflügel 2. Orange, 3. Schwarz, Hinterflügel 3. Orange, 3. Schwarz, Falter. Damit sollten sie bestimmbar sein. Also wir werden im Nachklang auf jeden Fall noch einiges an Recherchearbeit leisten müssen, uns einerseits mit diesem Falter zu beschäftigen, die wirklich so gehäuft da vorkommen, und sich an unseren Mineralien und Salzen, die in der schweißnassen Kleidung hingen, zur Güte getan haben, mit denen auf jeden Fall noch beschäftigen. Und dann haben wir noch eine schöne Fährte gefunden später auf so einem Forstweg, den wir 1 Kilometer genießen durften, bevor wir wieder uns in Gämse verwandelt haben. Und mit Schrittlängen konnten wir dort nehmen. Und ich bin mir nicht so ganz klar, ob das wirklich Rotwild war, wie mein erster Gedanke, meine erste Vermutung, und nicht doch Gams, weil deren Abdrücke sind so groß und auch deren Losungen sind so groß. Also da gibt es einiges an Recherchearbeit noch zu machen, viele Fragen zu beantworten über den Tannenheer, die sich gestellt haben, unsere ganzen Goldhähnchen, die sich überall immer wieder zeigen und uns begleiten. Und bevor ich in die Falterwelt nochmal kurz abdriften möchte, ein Gedanke, der mir die ganze Zeit bei allen Aufnahmen eigentlich immer wieder schon vorher im Kopf herumkreiste und dann während der Aufnahme mir verloren gegangen ist, ist, dass es vom Gefühl her sind wir zwar in Gamsland und Steinbockland, Steinwild und Gamswildland, aber gefühlt bewegen wir uns die ganze Zeit auf einem riesen Ameisenhaufen. Denn überall, egal ob auf 2000 Meter Höhe oder auf 1300, 1400 Meter Höhe, überall ist Formica rufa, die große rote Waldameise, überall ein Haufen nach dem anderen, einer gigantischer als der andere. Überall, wo wir sitzen, krabbeln sie auf uns rum, attackieren uns und stellen uns vor einige Herausforderungen. Und es fühlt sich wirklich so an, als ob dieses Voralpenland hier ein einziger riesigen Ameisenhaufen wäre. Ja, und nun zu den Faltern. Ich wollte eh darüber so ein bisschen palavern, über die Schmetterlinge, weil das beim Radio 1 Podcast auch so einen Schwenk gemacht hat von den Vögeln, von der Phoologie in die Schmetterlingskunde. Und um diese Brücke also gut hinzubekommen, habe ich mich für einen Falter entschieden. Das ist das Taubenschwänzchen, der so ein Falter der Superlative ist. Also er gehört zu den Nachtfaltern. Zu den Nachtfalter, da gibt es eh viel, viel, viel mehr Arten als bei den Tagfaltern, die evolutionär auch später entstanden sind. Und die es auch nicht geschafft haben, diesen Fledermäusen irgendwie zu entkommen. Also in der Nacht, die Nachtfalter brauchen andere Strategien, um ihrem Hauptfeind, den Fledermäusen, Herr zu werden oder Falter zu werden. Und das Taubenschwänzchen ist so beeindruckend als Nachtfalter, tagaktiv, Nektar trinkend mit so einem langen Rüssel. Und der wiederum wird oft verwechselt mit einem Vogel, nämlich mit einem Kolibri. Oft gibt es bei Vogelwarten Anrufe, ich habe einen Kolibri gesichtet, ich habe einen Kolibri gesichtet. Dabei handelt es sich ums Taubenschwänzchen. Einer dieser Schwärmer, eine Gruppe von Nachtfaltern, die wirklich den Tagfaltern in nichts an Schönheit und Farbenvielfalt und Pracht nachsteht. Eine wunderschöne Flügelform, auch halt sehr schnelle Falter. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass dieser Falter es bis zu 80 km/h bringt und dass er Tatsache zu dieser Gruppe der Wanderfaltern gehört. Da gibt es so einige Spezialarten, die sich entschlossen haben, lange Strecken zurückzulegen als Imago, als ausgewachsener Falter. Nur ich glaube, keiner schafft es so weit. Ich habe gelesen, dass der bis zu 3000 Kilometer als Individuum zurücklegen kann. Einzelflieger wie so ein Zugvogel. Und der es bis zu 80 km/h Spitze aufnehmen kann. Also unglaubliche Zahlen, finde ich, für so ein Schmetterling. Und ein weiterer Falter, den wir dann behandelt haben im Podcast, ist der Zitronenfalter. Und das ist ja so ein Falter, den die meisten Menschen kennen, der gehört zu den Weißlingen, der Baumweißling, der Zitronenfalter, der Kohlweißling, der kleine Kohlweißling, der große Kohlweißling, die Residae-Falter, also ich glaube, so werden die genannt, gehören noch dazu und viele, viele andere Arten. Das ist eine relativ große Gruppe an Tagfaltern und der Zitronenfalter hat ja diese besondere Flügelform. Das Weibchen ist halt tatsächlich weiß, das Männchen hat diese Zitronenfarbe. Und er hat diese spitz zulaufenden Vorderflügel, die ihm im zusammengeklappten Zustand eher so eine Blattform geben. Und es macht jetzt plötzlich alles Sinn, als ich so recherchiert habe und so nachgelesen habe über den Zitronenfalter, bin ich wieder auf Superlative gestoßen, die mich umgehauen haben. Und zwar einerseits, es ist der Falter, der als Imago, also als ausgewachsenes Insekt, die längste Zeit verbringt. Die meisten Insekten in dieser größten Tiergruppe auf dem Planeten verbringen ja ihre meiste Zeit als Jugendliches, also im Larven, als Jugendliche im Larvenstadium. Und der Zitronenfalter bildet da auf jeden Fall eine Ausnahme. Der ist bis zu 9 oder 10 Monaten, in einem Buch habe ich sogar 12 Monate gelesen, schafft als Falter zu überleben. Und wie schafft er das? Unter anderem dadurch, dass einer seiner Inhaltsstoffe in seinem Körper Glycerin ist. Der Glycerin gefriert nicht. Das heißt, er kann bis zu minus 20 Grad draußen an Vegetation hängend, und auch da gehört er zu einem Unikum, das macht kaum ein anderer Falter, der als Imago überwintert an Blättern, unten an der Blattunterseite hängt er sich an, um dort als ausgewachsener Falter zu überwintern. Und dann teilweise durch, wie gesagt, einerseits durch dieses Glycerin und dann noch durch andere Inhaltsstoffe, die er hat, da Tatsache auch große Kälteeinbrüche zu überleben. Also unglaubliches Wesen, daher auch natürlich sein früher Flug, einer der ersten Falter, die man sieht im Frühjahr, sobald es ein bisschen warm wird, beginnen diese Falter sich zu bewegen und zu regen und Nahrung aufzunehmen. Und dann bin ich übergegangen zum Schillerfalter. Der Schillerfalter, der so in seinen verschiedensten Farben schillert, auch da gibt es einen großen, kleinen. Gehört so für mich so ein bisschen in diese Gruppe, weiß nicht, ob das familienmäßig stimmt, wie so auch der kleine Eisvogel oder das Landkärtchen. Alles Falter, die so ähnlich aussehen, die auf jeden Fall so dunkle Farben haben und auch violett, blau, schwarz schimmernde Oberflächenstruktur. Und da war unsere Frage, wie entstehen eigentlich diese Farben? Und da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen ausholen und vorher meinen Gruppengedanken beenden. Also wenn ich so mich mit Bestimmungen von neuen Bereichen beschäftige, ist es ja gut für unser Hirn, so ein paar Kategorien aufzumachen. Tag- und Nachtfalter ist mal eine sehr grobe Kategorie, mit der man gut anfangen kann. Und dann gibt es Falter, du kannst ja gucken, wie ernähren die sich zum Beispiel. Es gibt nektartrinkende Falter. Es gibt Falter, die sogar sich gar nicht ernähren, die nur so kurz leben, eigentlich nur für die Liebe, um sich zu paaren, ihre Eier abzulegen und dann zu sterben. Es gibt Falter, die halt sich von Baumsäften ernähren. Es gibt Falter, die sich von Kleidung ernähren, dann als Larve eher bei den Motten oder von unseren Lebensmitteln. Und es gibt auch Falter, die sich von Aas oder von Losung und auch diesen Salzen ernährt. Und da ist der Bogen zum Alpendunkelfalter oder Vorderflügel 2 Orangepunkt, 3 Schwarzpunkt, Hinterflügel 3 Orangepunkt, 3 Schwarzpunkt Falter. Die Brücke zu diesem Wesen bildet nämlich die Mineralien und die Salze aus unserem Schweiß, die er trinkt, die findet er auch in Losung oder in Aas. Und davon ernährt er sich hauptsächlich, genauso wie der Schillerfalter. Daher kam ich auf den überhaupt. Und wie entstehen jetzt diese Farben? Ja, nachdem ich jetzt so ein paar Gruppen aufgemacht habe, einerseits nach Ernährung, dann vielleicht noch diese Wandergruppen, Wanderfaltergruppe rein, dann Falter, die sehr regional unterwegs sind, Falter, die in Massen auftreten, Falter, die einzeln auftreten, Kohlweißling, der Zitronenfalter, ja, also ein Falter, der eher einzeln auftritt, weil er natürlich seine Eier auch einzeln ablegt. Andere Falter legen ihre Eier bis zu mehrere hundert Eier an einem Ort. Dadurch treten sie natürlich dann auch in Massen auf, wie unser Alpendunkelfalter auch. Und so kann man sich so an so eine neue Tiergruppe eigentlich ganz gut rantasten, indem man sich erstmal überlegt, von welcher Perspektive als Naturforscher, als ein Wilderer schaue ich mir die ganze Geschichte an. Ja, und das gibt's nicht. Da fliegt gerade ein Taubenschwänzchen am Akonit, am blauen Eisenhut. Gerade eben spreche ich über dich und dann kommst du, und es ist halt auch so ein Indiz für diese Wanderfalter, dass die plötzlich und überall auftauchen können. Es sieht wirklich aus wie so ein kleiner Mini-Kolibri, der ist halt 3-4 Zentimeter lang. Daher eigentlich nicht mit Kolibri zu verwechseln, aber von seinem Flugverhalten und wie er die Blüten anfliegt, sehr, sehr Kolibri-ähnlich. Ist sehr witzig, genau jetzt. Ja, wenn man von Taubenschwänzchen spricht, ne, dann ist es meist nicht weit. Zu den Faltern. Falter kommt eigentlich vom ursprünglichen Wortgebrauch eher vom Flattern. Also es ist eine althochdeutsche Ableitung des Wortes Flattern, von ihrem flatterigen Flug. Was ich eigentlich auch in dem Wort Schmetterling reininterpretieren könnte, da manche Flügelschläge von einigen Arten Tatsache wie Schmettern eher wirken. Aber ich habe nochmal nachgelesen und es soll wohl von dem Wort Schmand herkommen. Und wie so oft eigentlich bei fast allen, ob bei Plätzen oder bei Tieren, wird irgendwo der Teufel oder die Hexe reingebaut, wenn es um irgendwas Böses sich handelt. Das hat definitiv, es tut mir leid für alle Christen, die zuhören, aber es hat irgendwas mit dieser starken Christianisierung zu tun. Denn oft ist der negative Touch im Zusammenhang mit Hexen nicht zu verkennen. Jedenfalls wurde ihnen nachgesagt, dass einige von diesen Schmetterlingen Hexengestalten sind, die sich dann am Schmand, also am Fett der Milch, laben. Und Schmand, Ursprung für Schmetter, Ursprung für Schmetterling. Also der Vogel, der Schmetterlingsvogel, der am Fett der Milch trinkt. Und eine sehr schöne Bezeichnung noch für den Schmetterling, finde ich, die Begriffe, die wohl sehr häufig vor Mitte des 18. Jahrhunderts benutzt wurden, viel häufiger als Falter oder Schmetterling, das ist Tag- und Nachtvogel für die Nachtfalter und für die Tagfalter, was ja wiederum eine wunderbare Brücke, eine ganz eindeutige, ja, in der Vergangenheit liegende Brücke zur Phologie ist. Also, unsere Tag- und Nachtvögel heißen, nagelt mich jetzt nicht fest, aber so ohne jetzt in ein Buch zu gucken, Ortipedia, das war ja was mit Ornithologie. Nein, Lepis Pidura oder Lepis Pidoptera oder irgendwie sowas in die Richtung. Jedenfalls kommt das Wort Lepis drin vor. Das Wort Lepis ist vom Altgriechischen gleichzusetzen mit dem Wort Schuppe. Und das jetzt wiederum, es ist ein ziemlicher Gedanken, Trommelwaschdurchgang gerade, auf dem ihr mitreiten müsst, aber nehmt die Welle, wie sie kommt, denn es geht gleich um Wellen, ist das Wort, altgriechische Wort für Schuppe. Und so eine Schmetterlingsoberflügelschicht ist besetzt von vielen verschiedenen Schuppenschichten, die übereinander liegen. Man kann sich das so vorstellen wie so Dachziegeln, nur mit dem Unterschied, dass zwischen diesen Dachziegeln immer ein bisschen Luft ist. Und nun hat Luft ja die Eigenschaft und auch Oberflächen, die lichtdurchlässig sind, Licht zu brechen einerseits und auch vom ganzen Farbspektrum, das im Licht ja enthalten ist, Farben zu absorbieren oder Farben zu reflektieren. Und diese Lichtstrahlen sind wiederum, kann man in Wellen messen, in Wellenlängen messen. Und da spricht man von Interferenzen. Das heißt, wenn verschiedene Lichtstrahlen sich übereinander lagern, spricht man von einer Interferenz. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Arten von Interferenzen. Es gibt destruktive und konstruktive Interferenzen. Und die kann man sich so vorstellen, stellt euch eine Hafenenge vor, eine kleine Hafenöffnung, wo die Wellen reinknallen. Und jetzt gibt es Wellen von vielleicht beiden Seiten durch Reflexion oder durch Abpraller. Und jetzt gibt es die eine Möglichkeit, dass zwei Wellen aufeinandertreffen und sich ausgleichen und wir auf Null sind. Das sind destruktive Interferenzen. Oder es gibt zwei Wellen, die aufeinandertreffen und sich potenziell steigern, also fast noch größer werden als doppelt so groß, so Riesenwellen erzeugen. Das ist eher eine konstruktive Interferenz. Und genau das passiert mit den Lichtstrahlen zwischen diesen einzelnen Schuppenschichten. Durch die Brechung des Lichtes, durch die Absorption und durch die Reflexion entsteht plötzlich neben der Pigmentierung, die auch noch enthalten ist in der Oberschicht der Schmetterlingsflügel, entsteht dann plötzlich ein Leuchten oder eine Veränderung des Farbspektrums, wenn ich meine Perspektive verändere, sprich der Lichteinfall anders ist und dadurch auch die Reflexion. Dadurch entsteht diese Farbenvielpracht und diese Schönheit auch im Farbenspiel der Schmetterlinge, die so weit führt, dass sogar Berichte von Erstüberfliegungen des Amazonas beinhalten, dass die großen Bananenfalter von 5 Kilometern Höhe schon aus sehen konnten. So weit strahlen kann kein Pigment, das kann nur durch andere physikalische Phänomene entstehen. Und das finde ich einen faszinierenden Gedanken, dass es Tatsache Falter geben soll, die über 1 Million von diesen Schuppen auf der Oberfläche haben. Also Wahnsinn. Und das macht natürlich jetzt alles dann sehr großen Sinn, dass man dann den Schmetterling oben nicht anfassen darf, weil ihr dadurch natürlich diese Hautschuppen leicht zerstört. Seine Flugfähigkeit unter anderem und auch seine Farbenpracht, die ja nicht umsonst da ist. Er tarnt sich damit, er schreckt damit Feinde ab, er lockt damit Weibchen an. Also die Strategien sind mannigfaltig und je nach Art sehr unterschiedlich. Aber auf jeden Fall fürs Auge ja zum Genießen, für die Hand nicht so sehr. Ja, und so kamen wir von der Phologie in die Schmetterlingskunde so ein bisschen abgedriftet rein. Aber es gehört ja letztendlich, wenn wir uns erinnern, zur Grunddisziplin des Phologen gehört auch der Blick über den Tellerrand, der Blick über die Ornithologie hinaus, hin zu den Fressfeinden, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja genau das Gegenteil, zum Beutespektrum des Vogels, der auf Artenvielfalt oder auf Artenarmut hinweisen kann. Und dazu gehören auf jeden Fall mal die Schmetterlinge, die nach den Käfern zur artenreichsten Familie unter den Insekten gehören. Es lohnt sich auf jeden Fall, mit diesen Wesen sich zu beschäftigen. Wenn sie jetzt noch singen könnten, oh, habt ihr eben dieses kleine Knackern gehört? Diese Zaunkönige sind wirklich faszinierende Wesen. Die sind sogar bis oben auf 2000 Meter, haben wir einen Zaunkönig noch gehört. Und Zilpsalbe auch. Ja, herrlich. Also ich fand es nochmal sehr schön, dieses lateinische Namensgebungsbild, was mich oft auch überfordert, vor allem wenn ich so in die Pflanzenfamilien reingucke, nochmal ein bisschen zu durchleuchten und zu verstehen, Lepis, die Schuppe, da steckt ganz viel Wissen auch über diese Schmetterlinge drin. In diesen lateinischen Namen bei bestimmten Arten lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit Hintergründen der Namensgebung auch nochmal zu beschäftigen. Wir können da viel auch über die Familien und die Gruppen lernen. Ja, und leider ist heute schon unser letzter Tag. Das heißt, wir werden jetzt uns mit dem Abstieg beschäftigen. Und hoffentlich noch einen wunderbaren Platz zum Baden finden an einem See, den wir schon sehen können von hier, der so kristallklares Wasser mit einer türkisenen, wunderbar lagunenhaften Farbe hat, dass man bis zum Kinn im Wasser stehen kann und immer noch seinen kleinen Zeh entdecken kann. So klar ist dieses Wasser und allein der Gedanke darauf beflügelt uns, da unser Wasser nämlich dem Ende entgegengeht. Wir mussten gestern beim Aufstieg so viel kompensieren. Es war so unglaublich anstrengend, uns da hochzuwuchten, dass wir jetzt bloß noch einen 1/4 Liter Wasser haben für die nächsten 2-3 Stunden. Und die Sonne wird nicht kälter. Also, der Berg ruft. Bis bald. Ja, Trautesheim, Glück allein. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder zurück jetzt. Und bevor die Eindrücke so verfliegen, will ich noch kurz diesen Reisebericht beenden. Und zwar mit der schönsten Spur, muss ich anfangen, die wir gefunden haben. Also ich habe erst beim Vorlaufen einen Raufußhühnerartigen Vogel auffliegen sehen. Also das ist dieser Raufußhühner, das sind so dieses Auerhahn, Birkhuhn, Steinhuhn, Schneehuhn, Haselhuhn. Das wären so alles Hühner, die einem da theoretisch begegnen könnten. Und wir sind zurzeit gerade so auf Birkhuhn-Spur, aber wie gesagt, unsere Recherche hat da noch nicht stattgefunden. Aber wir haben dann jedenfalls auf dem Wanderweg dort ein perfektes Sandbad gefunden von einem dieser Raufußhühner. Also Auerhahn können wir ausschließen, weil die Größe des Trittsiegels, das perfekt abgedrückt war in der Mitte dieses Sandbades. Und dann beim zweiten Mal hinschauen noch daneben, links und rechts daneben, 2 Federn, die uns auf jeden Fall helfen werden bei der Bestimmung von dem Vogel, lagen genau neben diesem Staubbad. Das war super frisch, weil circa 20 Minuten vor uns noch Wanderer dadurch sind. Und dann kamen wir. Also es war auf jeden Fall eine der eindrücklichsten Spuren. Und abschließend unser Notbiwak dort hat sich nachher gar nicht so als Notbiwak herausgestellt.
Wir sind nämlich dann nur 100 Meter weiter, so einen relativ sanften, nach diesem Hardcore-Aufstieg, so einen relativ sanften, seichten, grünbewachsenen Hang hoch, der plötzlich ganz lieblich scheinte, überall um uns herum Gämsen. Wir waren so völlig im Gämsenparadies, haben viele Gämsen auch gesehen, genau vor uns. Wir sind ja relativ früh los und sind dann mal ausnahmsweise auf dem Wanderweg geblieben und den haben wir so genossen, dass unsere Füße guten Tritt hatten und sind diesen Wanderweg gelaufen und unter uns tat sich ein blau, kristallblauer, wollte ich gerade sagen, aber eher so ein türkisblau, grünblau, herrlicher See unten auf. Und der Abstieg hat sich zwar noch ganz schön gezogen, aber wir sind dann runter bis an den See und haben dann endlich ein kühles Bad nehmen können und haben uns dann als allererstes einen Eisbecher gegönnt in so einem Restaurant und uns dann von dort abholen lassen. Das war so das Ende dieser Gams-Tour, würde ich mal fast sagen. Und das war das Ende von dem, was da draußen stattfand. Aber das Ende der ganzen Tour ist natürlich noch nicht passiert, denn was jetzt auf jeden Fall noch kommt, ist der Blick in die Bücher. Und ich habe glücklicherweise so einen Bruchteil meiner Bibliothek dabei. Also wir müssen diese Spuren recherchieren und wir müssen die Pflanzen noch recherchieren. Und natürlich der mysteriöse Falter, über den müssen wir uns kundig machen. Uns nochmal genauer mit der Giftwirkung des Eisenhuts beschäftigen. Der hat uns sehr viel auf Trab gehalten. Das sind Sachen, die noch vor uns liegen. Und ich möchte gerne noch einmal was zu dem Thema Sicherheit sagen. Nicht, dass es jetzt wahnsinnige Nachahmerinnen oder Nachahmer gibt, die denken, ah, so geht es, einfach ins Naturschutzgebiet rein und abseits der Wege irgendwo hochkraxeln und zu dem Thema Einwilden, unser Eingewildetsein. Also ich finde es jetzt gar nicht mehr so schlecht, muss ich sagen, die Beugungsform. Jedenfalls, das ist noch offen, meine Gedanken dazu, zum Thema Sicherheit und zum Thema Naturschutz. Aber für jetzt möchte ich es erstmal so stehen lassen mit einem Dank und mein größter Dank gilt auf jeden Fall einmal an diese einerseits demütig machende und andererseits auch gleichzeitig verzaubernde, wunderschöne Landschaft der Berge mit allem, was dazugehört, mit all seinen Lebewesen und auch mit der menschlichen Bewirtschaftung über Jahrhunderte dieser Berglandschaft dort. Und mein großer Dank geht an das Wasser, das aus unseren Poren herausgetreten ist, aber besonders als wir dann heute beim Abstieg den letzten Tropfen getrunken hatten, dieser Moment dann an eine Quelle zu kommen und dieses frische Bergwasser direkt aus dem Berg herauszutrinken, ist einfach, da fehlen einem eindeutig die Worte. Also ich bin so dankbar für das Wasser, das von oben uns zwar verschont hat, aber von überall spürbar war, morgens als Tau noch und in vielen verschiedenen Aggregatzuständen, auch in der Luft, die kühle in der Nähe eines Baches, bei der sengenden Hitze sonst am nackten Fels. Also all diese Qualitäten des Wassers waren nochmal so richtig spürbar. Einen großen Dank an dieses Wasser. Und mein größter Respekt auch und mein Dank gilt vor allem diesen beiden Jungs, die da mit so einer Disziplin und mit so einem Biss und mit so einem Feingefühl für die richtigen Momente zum Überkacken und zum spaßig sein und Witze machen und dann aber wieder auch im richtigen Moment eine hohe Konzentration, egal zu welcher Tageszeit, an den Tag zu legen und eine Achtsamkeit erstens aufeinander und auf das gesamte Gruppengefüge von unserer Dreier-Gams-Rudel, aber auch untereinander vor allem und wirklich sich selbst gut einschätzend, mir vertrauend, andererseits gute Ideen mit reingebend. Also die beiden Jungs haben mich auf jeden Fall völlig weggeblasen und haben meinen größten Respekt und auch eine große Dankbarkeit, weil ohne ihn hätten wir dieses Abenteuer wahrscheinlich nicht erlebt. Jedenfalls auf keinen Fall auf diese Art und Weise. Es war ein ganz tolles Miteinander. Und natürlich ein Riesendank an meine Frau und an alle, die hier zu Hause geblieben sind und Haus und Hof gehütet haben, damit wir da draußen Abenteuer erleben können und tolle Geschichten mit nach Hause bringen. Und euch auch, wer bis hierhin gekommen ist, danke erstmal fürs Zuhören. Vielleicht bis bald zum Nachschlag, zum Nachklang, zum Nachreflektieren, Nachsinnen, Nachspüren, zum Thema Einwilden.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.